Deutschlandfunk, Studiozeit.
Die junge Frau vor der Tür des Kommissariats zögerte. Sie machte einen Schritt in Richtung Tür, dann zögerte sie erneut. Paul hatte sie gewarnt, kein Bulle würde sie ernst nehmen. Aber sie machte sich Sorgen, wegen der Kinder. Was kostete es sie schon, hineinzugehen? 5 Minuten. Die Zeit, es zu sagen und wieder zu verschwinden. Kein Bulle wird dich ernst nehmen, meine arme Maries. Wenn du willst, geh.
Das Gute besiegt das Böse, oder nicht? Über die französische Krimiautorin Fred Vargas. Ein Feature von Rebecca Partouche.
Ein Mann kam aus der Toreinfahrt, ging an ihr vorbei und kam dann zurück. Sie nestelte an ihrer Handtasche. Stimmt was nicht? Fragte der Mann. Es war ein kleiner, braunhaariger Mann, nachlässig gekleidet, nicht mal gekämmt, die Ärmel seiner schwarzen Jacke über die bloßen Unterarme hochgeschoben. Sind die nett da drin? Fragte Maries ihn. Der braunhaarige Mann zuckte mit den Schultern, je nachdem. Hören Sie einem zu, präzisierte Maries. Das kommt drauf an, was Sie ihnen zu sagen haben. Mein Neffe glaubt, dass mich keiner ernst nehmen wird. Der Typ legte den Kopf zur Seite und sah sie aufmerksam an. Worum geht es denn? Um das Haus, in dem ich wohne. Neulich Nacht. Ich mache mir Sorgen wegen der Kinder. Wenn neulich Abend ein Verrückter reingekommen ist, wer sagt mir, dass er nicht wiederkommt, oder was? Was ist passiert? Ein Einbruch? Oh nein. Gewalt? Oh nein. Erzählen Sie einfach, dann kann man Ihnen einen Rat geben. An die Motorhaube eines Autos gelehnt, wartete der Typ geduldig darauf, dass Maries sich konzentrierte. Es ist mit schwarzer Farbe gemalt, erklärte sie. Besser gesagt, 13 Mal mit schwarzer Farbe gemalt. Auf allen Türen des Gebäudes. Das macht mir Angst. Ich bin immer allein mit den Kindern, verstehen Sie? Sind es Bilder? Nein, Vieren. Also die Ziffer 4. Große, schwarze Vieren.
Warnemünde, 1997.
Als sie an jenem Morgen über den heißen Sand sprintet, hat Waltraud Schwarze nur eines im Sinn. Die 60-Jährige will ihre Füße im Strandkorb hochlegen und sich in die Lektüre von Le Monde vertiefen. Die Literaturbeilage der französischen Zeitung hat ihre Neugier geweckt mit der vielversprechenden Überschrift Les Grandes Dames du Roman Noir, die großen Damen des schwarzen Romans. Das klingt nach Grusel und Spannung. Genau das Richtige, um abzuschalten nach einem arbeitsintensiven Jahr als Lektorin beim Berliner Aufbauverlag. Mit dem festen Vorsatz, sich unter keinen Umständen mehr zu rühren, versenkt sich die Urlauberin in ihre Lektüre. Kaum hat sie die erste Kurzgeschichte gelesen, springt sie schon wieder auf. Sie ist gerade auf Salut et Liberté gestoßen, eine Erzählung von Fred Vargas. Fred Vargas, wer ist das? Den Namen hat sie noch nie gehört.
Ich bin überhaupt keine Kennerin von Kriminalliteratur, aber ich war so frappiert, beeindruckt von dieser Besonderheit, die diese Autorin, die mir völlig unbekannt war, hat.
Elektrisiert eilt Waltraud Schwarze über den heißen Sand zurück zur Strandpromenade, wo eine Telefonzelle ist. Sie muss herausfinden, ob schon jemand die Bücher von Fred Vargas in deutscher Sprache verlegt hat. Erst in der Telefonzelle merkt sie, dass sie nicht mal weiß, wen sie überhaupt anrufen soll.
Paris, 5 Jahre zuvor.
In der kühlen Wohnung von Viviane Amy liegt alles drunter und drüber. Sie hat gerade ihren eigenen Verlag gegründet. Les Éditions Viviane Amy. Sie hat ihn provisorisch bei sich zu Hause untergebracht. Und dort sitzt sie nun, zu später Stunde, zwischen all ihren Büchern und schlägt einen Roman auf. L'homme Au Cercle Bleu von Fred Vargas.
Et j'ai lu ce livre, L'homme au Cercle Bleu, et j'ai trouvé ça absolument mais extraordinaire.
Ich habe dieses Buch gelesen, L'homme au Cercle Bleu. Es geht ein Zug von der Gare du Nord. Und ich fand es wunderbar.
Comme du champagne. Pétillant, drôle, d'une subtilité, d'une élégance extraordinaire.
Wie Champagner, spritzig, witzig, mit unglaublicher Feinheit und Eleganz.
Sie liest und liest. Sie ist viel zu aufgeregt, um sich schlafen zu legen. Sie will wissen, wer ist diese Autorin, setzt sich an den Computer und fängt an zu recherchieren. Was sie dann liest, kann sie kaum glauben. Der Roman L'homme au Cercle Bleu wurde genau an dem Tag veröffentlicht, an dem sein Verlag pleite machte. So wurde der Roman zwar verlegt, aber nie verkauft. Als der Morgen graut, hat die junge Verlegerin schon sämtliche Verlegerfreunde mobilisiert und Fred Vargas aus dem Bett geklingelt.
J'ai eu Fred Vargas au téléphone et j'étais ahurie d'apprendre qu'un auteur de ce talent, qui avait ce talent, n'avait pas trouvé d'éditeur. Et elle m'a dit effectivement que beaucoup d'éditeurs lui avaient renvoyé des manuscrits à tel point qu'elle avait arrêté d'écrire.
Ich hatte Fred Vargas dran und ich war verblüfft zu erfahren, dass eine Autorin dieses Talents keinen Verleger gefunden hatte. Alle Verleger hatten ihr die Manuskripte zurückgeschickt, so dass sie inzwischen schon aufgehört hatte zu schreiben.
Il n'était pas dans les codes. On ne pouvait pas véritablement l'inscrire dans une catégorie. Et en fait, ce qui moi m'avait le plus intéressé dans L'homme au cercle bleu, c'était que justement ça sortait complètement des catégories.
Es hieß, ihre Bücher entsprechen nicht den Codes, seien keiner Kategorie zuzuordnen. Aber das, was mich am Roman Es geht ein Zug von der Gare du Nord interessiert hatte, war ja gerade, dass er sich außerhalb der Kategorien bewegte.
Genau das Richtige für Viviane Amy. Sie mag gerade das Skurrile und Unkonventionelle. Darum hat sie auch ihren eigenen Verlag gegründet. Sie will literarische Außenseiter und Sonderlinge fördern. Gegen alle Logik und finanzielle Bedenken nimmt sie Fred Vargas sofort unter Vertrag. Musik. 1994 erscheint in ihrem kleinen Verlag Ceux qui vont mourir te saluent, das jetzt wirklich erste Buch von Fred Vargas. Dabei hat sich die Jungverlegerin in erhebliche Schulden gestürzt, um eine Autorin herauszubringen, deren vier Romane bisher überall abgelehnt wurden, weil sie in keine Schublade passten. Aber Viviane Amy ist das egal, denn sie liest ohnehin keine Krimis und einen Werbeetat hat sie auch nicht.
J'ai commencé la maison d'édition avec très très peu de moyens, j'avais pas d'argent du tout, vraiment très très peu.
Ich habe meinen Verlag mit sehr bescheidenen Mitteln gestartet. Ich hatte überhaupt kein Geld oder sehr wenig jedenfalls. Daher kam aufwendige Werbung für mich nicht in Frage. Und außerdem war ich ohnehin der Meinung, dass ein gutes Buch seinen Weg alleine gehen muss, über die Leser. Daher wollte ich auf keinen Fall die möglichen Leser mit übertriebener PR und Marketing erschlagen.
Viviane Amy macht das alles viel einfacher. Sie packt zwei Koffer voll mit ihrem selbstverlegten Buch und grast sämtliche Pariser Buchläden ab. Sie drückt jedem Buchhändler den Roman der Vargas persönlich in die Hand, mit der Bitte, ihn zu lesen und den Kunden weiterzuempfehlen. Sie vertraut darauf, dass der Funke überspringen wird, von Leser zu Leser. Sie glaubt felsenfest daran, dass die literarischen Außenseiter auf dem Buchmarkt Fuß fassen werden, obwohl die Verkaufszahlen gegen sie sprechen.
Il y a eu des périodes extrêmement difficiles. L'année 95, Fred.
Das waren ziemlich harte Zeiten. 1995 hat Fred, ermutigt durch die Veröffentlichung von Im Schatten des Palazzo Farnese, wieder zu schreiben begonnen. 1995 habe ich dann Die schöne Diva von Saint-Jacques herausgebracht. Davon habe ich 2000 Exemplare verkauft. Nicht, dass 2000 Exemplare nicht wunderbar gewesen wären, aber es war doch sehr wenig, um den Verlag am Leben zu erhalten. Ich weiß nicht mehr wie, aber es gelang mir, Geld aufzutreiben, damit es weitergeht. 1996 kam dann Un peu plus loin sur la droite, das Orakel von Port Nicolas, und L'homme au cercle bleu, es geht ein Zug von der Gare du Nord heraus. Und auf einmal tat sich etwas. Die Bücher von Fred Vargas fanden ihre ersten Fans. 1996 lagen wir noch bei 6.000 verkauften Exemplaren. Aber 1997, als Sans Feu ni Lieu, der untröstliche Witwer von Montparnasse, erschien, machten wir einen Sprung auf 16.000 Exemplare.
Et là, on a fait un bond. On est passé donc de ces 6.000, 7.000 Exemplaires à 16.000 Exemplaires.
Thank you. 1997. Da ist ihr Verlag schon 6 Jahre alt und die meisten Romane sind auf Kredit herausgebracht worden. Der Verlag rechnet sich immer noch nicht. Aber dann meldet sich ein begeisterter Leser. Er ist nebenbei auch Redakteur bei Le Monde und will eine Kurzgeschichte von Fred Vargas veröffentlichen. Als Salut et Liberté in der Zeitung erscheint, kommt ein aufgeregter Anruf aus Deutschland. Eine Lektorin des Aufbauverlags hat die Literaturbeilage soeben am Strand gelesen und will die Autorin unbedingt veröffentlichen. Noch niemand hatte Fred Vargas zu diesem Zeitpunkt übersetzt, weder in Deutschland noch anderswo. Und heute gibt es in Deutschland mehr Vargas-Leser als in anderen Ländern, außer in Frankreich natürlich. Aber auch hier mussten sich die Bücher ihre Leser selbst suchen.
Ja, und dann fing es ganz, ganz klein an, noch ohne alle Werbung, aber mit einer ganz kleinen Fangemeinde. Und dann wurde es von Band zu Band, wurde es mehr, dass die Leute diese Autorin geliebt haben für ihre absolute Besonderheit.
Für den richtig großen Erfolg braucht es dann aber 10 Jahre. 2002 erhält Fred Vargas den Prix de Lectrice, den Preis der Leserinnen, eine Auszeichnung der französischen Frauenzeitschrift Elle. Über Nacht verdoppelt sich die Auflage. Diesem ersten Preis folgen viele andere. Und was zunächst keiner haben wollte und niemand für einen richtigen Kriminalroman hielt, wird nun überhäuft mit Preisen. Erst kürzlich verlieh man ihr den deutschen Krimipreis. Heute ist Fred Vargas in 33 Sprachen übersetzt. Mit über 3 Millionen verkauften Exemplaren gehören ihre Bücher zu den weltweiten Bestsellern.
Oui, c'est bizarre. C'est des gens qui me disent, avant j'en lisais pas, maintenant j'en lis. Alors du coup, après ils vont lire d'autres romans policiers. Parce que ça leur a fait tomber le tabou. Et ils découvrent qu'il n'y a pas que du noir ou du hard dans le roman policier, qui est bien aussi, que des fois ils vont lire après.
Es ist merkwürdig. Meine Leser sind Leute, die mir sagen, früher las ich keine Krimis. Aber seit ich ihre Bücher kenne, lese ich auch andere Kriminalromane. Sie überwanden ihre Hemmungen und entdeckten, dass nicht alles schwer und schwarz ist im Krimi. Es machte Klick.
Mais il y a un déclic. Mais alors du coup, je sais pas pourquoi ils décident à lire un roman policier s'ils aiment pas ça, mais bon, là il y a un mystère.
Aber das sagte mir natürlich trotzdem nicht, warum sie sich beim ersten Mal entschlossen haben, einen Krimi aufzuschlagen, wenn sie so etwas nicht mögen. Es gibt da ein Mysterium.
Heute wird die erste Leiche in einem mit der Zahl 4 gekennzeichneten Gebäude entdeckt. Die Leiche ist nackt und die Haut des Toten ist mit schwarzen Flecken bedeckt. Der schwarze Tod, sagte sie. Kommissar, die Pest ist eine schreckliche, ansteckende Krankheit. Nichts beweist uns, dass dieser Mann nicht an der Pest gestorben ist. An der Pest erkrankt man nicht durch Kontakt, erklärte Adamsberg. Es ist eine Krankheit der Ratten. Der Werkstattinhaber ist erwürgt worden. Danach wurde sein Körper mit Holzkohle geschwärzt, bestimmt um die Symptome der Pest zu imitieren und damit an diese Krankheit zu erinnern. Der Mann agiert symbolisch. Aber es ist klar, dass er daran glaubt, und zwar sehr stark. Die Tür des Opfers trug keine 4.
Merkwürdig. Selbst Leute, die nie Krimis gelesen haben, verschlingen die Romane von Fred Vargas. Dabei ist die Trennung zwischen sogenannter Unterhaltungs- und seriöser Literatur in Frankreich besonders scharf. Schon die Farbe des Einbands entscheidet über den Status eines Buches. Weiß für Hochkultur, schwarz für Krimis. So ist es bei Gallimard, einem der führenden französischen Verlage. Der französische Meister des Roman Noir, Didier Denix, kennt die Gründe.
La principale collection haut de gamme de Gallimard, c'est la collection blanche.
Die edelste Reihe bei Gallimard ist die weiße Reihe. Die schwarze Reihe hingegen steht im Keller, auf dem Weg zu den Mülltonnen. Denn das Genre wird als minderwertig betrachtet, während die weiße Reihe im Zenit steht.
Et ils ont la série noire, l'écriture noire. Et la série noire est à la cave chez Gallimard. Donc, elle est située sur le chemin des poubelles et tout. Donc, il y a un endroit stratégique comme ça. Donc, il y a une considération du genre comme un genre mineur. Et la collection blanche est au Zénith.
In den oberen Stockwerken des Verlagshauses. Dort, wo das Licht strahlt. Denn kulturelle Ranghöhen sind in Frankreich keine leeren Worthülsen, sondern räumliche Realität. Auch in Buchläden stehen die Krimis irgendwo versteckt in der Ecke zwischen Science Fiction und Fantasy. Weit weg von der großen Literatur, die wie auf einem Altartisch am Eingang präsentiert wird. Das ist die Regel. Nur bei den Krimis von Fred Vargas ist alles anders. Sie stehen überall, sowohl bei der französischen Literatur als auch bei den Krimis, als hätten sich die Buchhändler nicht entscheiden können oder wollen. Fred Vargas Bücher tragen das Etikett Policier, Krimi. Aber sie kommen daher wie hohe Literatur. Die elegante Aufmachung unterscheidet sie deutlich vom gewöhnlichen Taschenbuchkrimi für unterwegs. Fred Vargas Romane sind Bücher zum Sammeln und die sind auch nicht ganz billig. Im großen Format verlegt kostet jeder Band etwa 20 Euro. Und mit ihren 400 bis 500 Seiten überschreiten sie den üblichen Krimi um mehr als das Doppelte. Aber sie unterscheiden sich nicht nur äußerlich, sondern auch inhaltlich vom Krimi. Angefangen bei den Titeln. Soulevant des Neptunes, unter dem Zeichen des Neptun, das klingt eher nach einem poetischen Roman. Das muss man sich in der Marketingabteilung des Aufbauverlages auch gedacht haben. Denn dort hat man sich für klassische Krimi-Titel entschieden. So wurde aus
L'homme au cercle bleu, der Mann mit den blauen Kreisen,
es geht noch ein Zug von der Gare du Nord,
und aus
Dans les bois éternels, in den ewigen Wäldern,
die dritte Jungfrau.
Die deutschen Titel sind konkreter, alltäglicher und lokalisierbar. Genau das Gegenteil der Originale. Die sind Zeit und Ort enthoben. Denn Fred Vargas macht in ihren Romanen große, imaginäre Räume auf. Und selbst wenn sie den allerkleinsten Raum beschreibt, bindet sie ihn sofort ins universelle Geschehen ein. Wie zum Beispiel im Roman Soulevant des Neptunes. Dort spannt sie den Bogen vom winzigen Heizungskeller des Pariser Kommissariats bis in die Arktis.
An die schwarze Wand gelehnt, betrachtete Jean-Baptiste Adamsberg den gewaltigen Heizkessel, der zwei Tage zuvor jede Tätigkeit eingestellt hatte. An einem Samstag, 4. Oktober, während die Außentemperatur auf ungefähr 1 Grad gesunken war und ein steifer Wind von der Arktis her wehte. Laienhaft betrachtete der Kommissar den Brenner und die nun stillen Rohrleitungen, in der Hoffnung, sein freundlicher Blick könnte der Anlage neue Kraft einflößen oder aber den Fachmann auftauchen lassen, der kommen sollte und nicht kam. Dabei war er weder besonders kälteempfindlich, noch war ihm die Situation unangenehm. Im Gegenteil. Die Vorstellung, der Nordwind käme ohne Aufenthalt oder Umweg vom Packeis geradewegs in die Straßen des Pariser 13. Arrondissements, gab ihm das Gefühl, er könnte mit einem einzigen Schritt in jene eisigen Weiten gelangen, dort umherstapfen und sich ein Loch für die Robbenjagd aufhacken. Er hatte sich noch eine Strickweste unter seine Jacke gezogen und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er hier in aller Ruhe die Ankunft des Monteurs abgewartet und auf das Auftauchen der Robbenschnauze gelauert. Aber die mächtige Maschine im Kellergeschoss trug nun einmal auf ihre Weise zur Aufklärung der Fälle bei, die zu jeder Tageszeit auf die Brigade kriminell zukamen, indem sie die Körper der 34 Radiatoren und der 28 Bullen im Gebäude wärmte.
Wie soll der kleine Heizungskeller gegen die Eiseskälte der gesamten Welt ankommen? Die letzte Trutzburg menschlicher Wärme sich durchsetzen gegen das unermesslich Böse? Denn dieses Böse ist nicht von dieser Welt und auch nicht aus dieser Zeit. Da wäre ein toter Richter, der seine Opfer mit dem Dreizack des Neptun tötet. Da treibt ein unheimlicher Fisch sein Unwesen in einem kanadischen Fluss. Alles übernatürliche Phänomene, die, wie immer in den Büchern von Fred Vargas, das Polizeiteam an seine Grenzen bringen und erst recht den Leser. Zumal die nicht alltäglichen Plots voller Ideen und fantastisch sind, kaum nachzuerzählen. Wie die aberwitzige Geschichte von Kommissar Kehlweiler, der beim allabendlichen Ausführen seines Hundes auf ein Stückchen Hundekot am Straßenrand aufmerksam wird und darin auf den winzigen Knochensplitter eines Toten. Oder die Geschichte Par vite et reviendtant, ein Krimi, in dem Pestflöhe verschickt werden, um die Menschen in Paris zu infizieren.
Mein Stellvertreter ist gestern bei dem Opfer gebissen worden. Verdammt, Flöhe? Gab es bei dem Toten Flöhe? Was für Flöhe? Fragte er nervös. Katzenflöhe? Ich weiß es nicht. Ich habe die Kleidungsstücke ins Labor bringen lassen. Wenn es sich um Katzen- oder Hundeflöhe handelt, ist nichts zu befürchten. Sie sind ungeeignet. Aber wenn es sich um Rattenflöhe handelt, wenn der Kerl wirklich Rattenflöhe infiziert hat und sie aussetzt, verdammt, dann ist das eine Katastrophe.
die Bücher der Vargas gibt es jetzt im handlichen Format, nachdem zuerst alle ihre Romane als Hardcover erschienen sind. Der Weg vom Hardcover zum Taschenbuch, das ist die übliche Praxis für die weiße Literatur, für den Krimi aber höchst ungewöhnlich. Normalerweise gehen Thriller den umgekehrten Weg. Sie werden erst als Taschenbuch auf den Markt geworfen, um Jahre später in den Kanon der gehobenen Literatur aufgenommen zu werden. Manch einer würde sich da geschmeichelt fühlen. Fred Vargas nicht.
Quand tu dis j'écris un roman policier, j'écris des romans policiers, t'es pas pris comme écrivain. Et ça, ça m'arrangeait beaucoup. Écrivant des romans policiers, tu peux jouer discrètement, sans personne s'en doute, à jouer avec les mots, essayer de faire de la littérature quand même. Mais puisque personne s'en doute, c'est pas grave. J'ai toujours été me réfugier, comme je me prends pas en sérieux et que je pense que je doute tellement que j'ai tellement peur de l'imposture que l'idée de dire je vais vous torcher quelque chose de sérieux, c'est impossible pour moi à assumer. J'ai été choisir comme pour l'accordéon le mauvais garçon de la littérature.
Wenn du sagst, ich schreibe gerade einen Krimi, dann halten sie dich nicht für einen Schriftsteller. Und das kommt mir sehr entgegen. Weil ich mit der Sprache experimentieren und versuchen konnte, echte Literatur zu machen, ohne dass es auffällt. Ich war schon immer sehr zurückhaltend. Da ich mich nicht wichtig nehme, sehr viel zweifle und immer Angst habe, hochzustapeln, habe ich zunächst einmal Akkordeon gespielt, ein eher introvertiertes Instrument.
Celui qui n'attire pas les regards. Parce que quand on dit je vais écrire un roman, tout le monde se tait. Quand on dit je vais écrire un policier, tout le monde... C'est marrant, quoi. C'est simple, ça paye pas de mine. Et moi, ça me permet d'écrire.
Und dann kam ich zum Krimi, dem bösen Jungen der Literatur. Dem, der die Blicke nicht auf sich zieht. Wenn man sagt, ich schreibe einen Roman, dann schweigen alle andächtig und voller Erwartung. Beim Krimi denken alle, ach, das ist witzig und einfach. Es ist nicht so wichtig. Ein wunderbarer Freifahrtschein für mich zum Schreiben.
Der schlechte Ruf des Krimis nimmt Fred Vargas die Angst vorm Schreiben, vor den Erwartungen der Leser und ganz besonders vor den Ansprüchen der Literaturkritik. Denn wer rezensiert schon einen Krimi? Gleichzeitig geben ihr die vielen Konventionen des Krimi-Genres ein Korsett, das sie zum Schreiben braucht. Die wichtigsten Bausteine, Mord, Ermittlung, Auflösung des Falls, sind schon vorgegeben. Beim literarischen Roman dagegen müsste sie etwas von sich preisgeben. Aber das will sie auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Sie versteckt sich hinter dem Krimi, wie auch hinter ihrem Namen, Fred Vargas. Ihre französische Verlegerin weiß es besser.
Pendant très très longtemps, les gens ont cru que c'était un homme.
Die Leute haben sehr, sehr lange geglaubt, dass sie ein Mann ist und deshalb ein männliches Pseudonym gewählt hat. Aber sie heißt tatsächlich Frederik und seit ihrer Kindheit nennen sie alle Fred. Alle. Ich nenne sie auch Fred. Kleine Fred. Aber das war nicht kalkuliert, ganz im Gegenteil. Viele denken, dass sie eher verlegt werden, wenn sie ein weibliches Pseudonym wählen. Man projiziert alles Mögliche auf einen Schriftsteller. Aber Fred ist ihr echter Name. Mit dem Nachnamen Vargas ist das etwas anderes. Ihre Schwester, Jo Vargas, ist Malerin und hat eine Leidenschaft für Ava Gardner in dem Film Die barfüßige Gräfin. Und die heißt dort Vargas. Daher hat Jo ihren Namen. Erst Jahre später hat Fred das Pseudonym übernommen, als sie anfing zu schreiben. Auch sie hat sich dann Vargas genannt.
Der Grund für das Pseudonym ist ihr Beruf. Fred Vargas ist nicht nur Schriftstellerin, sondern arbeitet auch als Archäozoologin. Und zwar am renommierten französischen Forschungsinstitut CNRS. Dort rekonstruiert sie anhand von Knochenpartikeln von Haustieren die Sitten und Gebräuche der Menschen im Mittelalter. Das klinge aufregend und abenteuerlich, sei aber in Wahrheit eine ziemlich nüchterne Tätigkeit am Schreibtisch, sagt Fred Vargas. Deshalb brauche sie ein Gegengewicht. Zuerst war das ihr Akkordeon, später war es das Krimischreiben. Um ihren Ruf als Wissenschaftlerin zu schützen, entschied sie sich für das Pseudonym ihrer Zwillingsschwester, der Malerin Jo Vargas.
Nein, ich hatte ihn zuerst.
Lange vor mir.
Wenn man malt, dann signiert man die Bilder auf der Vorderseite. Ich tue das natürlich nicht.
Jo unterzeichnet immer hinten auf der Rückseite.
Wir hatten einen etwas plumpen Nachnamen und es amüsierte mich.
Du warst auch erst 19 Jahre alt. Du musst das in den richtigen Zusammenhang stellen.
Ja, natürlich.
In den richtigen Zusammenhang.
Ja, und dann als Fred.
Als ich ein Pseudonym brauchte, mein erstes Buch sollte herauskommen und gleichzeitig hatte ich eine Prüfung auf meiner Arbeitsstelle beim CNRS,
Da habe ich eines Tages zu Joe gesagt, das war 1988, Krimis gelten als unseriös, darf ich dein Pseudonym übernehmen? Und tatsächlich, als bekannt wurde, dass ich Krimis schreibe, habe ich ein paar Probleme bekommen. Es hieß, ihr letzter Beitrag beim Kolloquium war weniger seriös als der im vergangenen Jahr. Dabei hatte ich genau dasselbe vorgetragen wie im Jahr zuvor.
J'ai eu quelques ennuis de gens qui ont dit sa dernière communication à ce colloque n'était pas aussi sérieuse qu'avant. C'était la même que celle de l'an dernier, je me souviens en plus.
Fred Vargas will anonym bleiben. Sie mag auch keine Fotos. Es gibt kaum Bilder von ihr, nur die wenigen, die ihre Schwester von ihr gemacht hat. Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die Schriftstellerin am Ende mehr verhüllen als offenbaren. Fred Vargas gibt auch kaum Interviews. Sie lebt zurückgezogen in einer unauffälligen Straße im Quartier de Montparnasse. Mit seinen vielen Cafés und Cabarets seit jeher ein beliebter Wohnort von Malern und Bildhauern. Das war schon zu Picassos Zeiten so und das ist heute immer noch so. Dort bin ich mit ihr verabredet. Allerdings nicht in ihrer Wohnung, sondern im Atelier ihrer Zwillingsschwester Jo Vargas. Ich hatte mit eineiigen Zwillingen gerechnet. Stattdessen stehen mir zwei völlig unterschiedliche Frauen gegenüber. Jo, die Malerin, ist hochgewachsen und auffällig geschminkt. Alles an ihr ist selbstsicher. Die zierliche Fred Vargas dagegen wirkt nervös, zerstreut. Fast verschwindet sie in dem großen Sessel, den ihre Schwester genau vor die Bücherwand gerückt hat und in der ausschließlich ihre Romane stehen. Wie bei einer Literatursendung oder Signierstunde. Dabei kann Fred Vargas öffentlichen Rummel um ihre Person nicht leiden.
J'ai une telle détestation du pouvoir. J'ai jamais voulu avoir une carte de visite, ça m'angoisse.
Ich habe eine derartige Abneigung gegen Macht, dass ich noch nicht einmal eine Visitenkarte habe. Ich finde diesen Status bedrückend, der einem aufgedrückt wird. Ich bin Forscherin beim CNRS, hier hast du meine Karte. Ich hasse sowas. Ich habe eine Einladung bei einem Festival abgelehnt, weil ich dort als Ehrengast eingeladen wurde. Ehrengast? Was soll das? Ich kann es nicht ertragen, wenn die Leute zitternd am Signiertisch stehen. Dabei ist es mir selbst auch schon so ergangen bei Autoren, die ich bewunderte. Aber dass es mir jetzt selbst so geht, dass man mir eine Macht verleiht, die ich nicht habe und nicht haben will. Neulich hat mich doch tatsächlich ein Leser gefragt, und er war nicht der Erste, haben Sie denn keine Fotos, wie die Sänger, die Sie signieren können?
Fred Vargas hat keine Autogrammfotos. Sie wird sich auch keine zulegen. Nicht sie als Person ist wichtig für die Öffentlichkeit, sondern ihre Geschichten. Und darüber will sie mit dem Publikum reden. Nicht aber das Publikum. Die Leser wollen Persönliches über sie erfahren. Da kommt es hin und wieder zu richtigen Missverständnissen bei Lesungen, wie Waltraud Schwarzer erzählt.
Es gibt ja auch solche Lesungen, wo die Leute erwarten, dass man ihnen eine Geschichte vorliest. Und sie kam dahin. Und sie hat gesagt, so, und nun fragen Sie mich was. Und das ging so schwierig und so zäh, diese Sitzreihen von diesen Damen, die was vorgelesen bekommen wollten. Deren Meinung war so stark und die haben dann immer wieder gemurrt. Und die sind dann auch mitten in der Lesung aufgestanden, laut redend und schimpfend.
Fred Vargas weigert sich zu lesen, nicht weil sie zu faul ist, sondern weil sie es nicht mag, im Rampenlicht zu stehen. Das gibt ihr eine Wichtigkeit, die sie nicht haben will. Was sie sucht, ist das Gespräch auf Augenhöhe. Auch beim Schreiben braucht sie das. 3 Wochen im Jahr wohnt sie deshalb in einer Wohngemeinschaft. Dort verfasst sie ihre Krimi-Plots. Danach arbeitet sie die Geschichte aus und bespricht sie mit ihrer Schwester Jo.
Wir beide haben keine vollständige Identität. Ich zum Beispiel kann kein Buch zu Ende schreiben, wenn es Jo nicht gelesen hat. Die Dinge werden für die eine erst dann real, wenn sie die andere auch kennt. Und seien es ganz läppische Ereignisse. Wir haben immer viel zu erzählen und das bedeutet uns viel.
Alles.
Du, ich war gerade im Supermarkt Monoprix einkaufen und es gab eine Schlange von 20 Metern. Ich bin wieder gegangen. Du brauchst ständig einen Zeugen deines Lebens. Daher muss man alles haargenau erzählen und natürlich nimmt so etwas viel Zeit in Anspruch.
Thank you. Nichts bleibt unbesprochen im Leben von Fred Vargas. Genau wie in ihren Büchern, die hauptsächlich aus Gesprächen bestehen. Nicht nur über die Mordfälle, auch über die unzähligen Marotten und Psychoprobleme des Teams. Wie ein Therapeut in einer Selbsthilfegruppe versucht Adamsberg, die Traumata seiner Kollegen sprachlich zu bewältigen. Mit Erfolg, denn Fred Vargas glaubt fest an die therapeutische Wirkung des Dialogs.
Ich bin jemand, der sich viele Sorgen macht. Das ist unbestreitbar. Ich nehme das Leben nicht leicht. Aber am liebsten habe ich Spaß, mache Witze und arbeite.
Les mélancolies qui vivent comme ça avec leur mélancolie, voire qui l'entretiennent, sont pas moins aptes à bien vivre que les anxieux qui sont toujours à la recherche d'idées, tu vois?
Ich bin keine Melancholikerin, sondern das, was man eine fröhliche Depressive nennt. Seit meiner Kindheit suche ich nach Lösungen. Ich brauche Probleme, um sie zu lösen. Und wenn es keine Hürden gibt, muss ich welche erfinden. Im Kriminalroman geht es dem Autor um Lösungen. Ganz anders als in der vor sich hin grübelnden großen Literatur. Das sind Leute, die depressiv sind, aber keine Lösung suchen. Die gefallen sich sogar darin. Während es andere Depressive gibt, die ihre ganze Energie darauf verwenden, nicht mehr depressiv zu sein. Der Krimi ist das erste Antidepressivum, das die Menschheit erfunden hat. Es ist dieses fiktive, problemlösende Universum, das die Menschheit ständig neu erfinden muss, ohne dass sie nicht weiter existieren kann und sterben müsste.
Mit ihren Krimis leistet Fred Vargas Lebenshilfe. Täglich bekommt sie Briefe von Lesern, denen sie aus der Depression herausgeholfen hat, erzählt die Autorin. Und sie weiß auch den Grund dafür. In ihren Krimis gibt sie den inneren Gespenstern eine sichtbare Form. Ähnlich wie früher in den Märchen und Sagen kann man das, was einem Angst macht, jagen. Wie einen Drachen.
Et ils partent comme résoluteur d'angoisse ou tenter de détruire.
Die antiken Helden ziehen hinaus in die Welt, um das symbolisch Böse zu zerstören. Die Struktur entspricht der des Krimis. Minotaurus, den Theseus schwer erreichen kann, weil er im Labyrinth steckt. Das Ganze umgeben von einem Wald mit Dornen, die zugehen, wenn man reinkommt. Der Rückweg ist verloren, der Voraus mit diversen Hürden versperrt, wie dem Drachen und dem ganzen Kram. Diese Struktur mit dem Bösen in der Mitte, dem unbekannten Weg, das entspricht genau der Struktur des Krimis mit dem Mörder als Symbol des Bösen in der Mitte. Und drumherum ein Netz von Holzwegen, die zum Code gehören, den es zu knacken gilt.
Fred Vargas beginnt ihre Bücher immer mit extremen Angstbildern, mit dem Eintreffen der Pest, der Bedrohung durch Werwölfe oder der Wiederkehr der Untoten. Alles Archetypen der Angst. Totentänze, Darstellungen vom jüngsten Gericht und Endzeitvisionen sind ihr absolut vertraut. Und wenn man ihre Bücher liest, erfährt man jede Menge, zum Beispiel über die Pest.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Mann sich mit der Pest nicht so gut auskennt. Seine Bildung hat Grenzen. Irrt er sich? Ja. Wo? Bei der Kohle, dem schwarzen Tod. Das ist ein Bild, eine Begriffsverwechslung. Pestis atra bedeutete schrecklicher Tod und nicht schwarzer Tod. Die Leichen der Pestopfer sind nie schwarz gewesen. Ein paar bläuliche Flecken hier und da, wenn überhaupt. Das ist ein spät aufgekommener Mythos, ein populärer und weit verbreiteter Irrtum. Alle glauben es, aber es ist trotzdem falsch. Wenn Ihr Mann die Leiche mit Kohle einreibt, täuscht er sich. Er begeht sogar einen gewaltigen Schnitzer.
Seitenschwer breitet Fred Vargas ihr Wissen über die Pest aus, Übertragungsarten und Methoden, sich vor der Krankheit zu schützen. Die Pest hat sie schon in ihrer Doktorarbeit behandelt. Sie dient ihr nun als Grundlage für den Roman. Offensichtlich hat das Wissen ihr die kindliche Angst vor dem Mythos nicht genommen, sondern sie nur verstärkt.
Quand je cherche une idée en policier, je pars dans souvent dans qu'est-ce qui m'a fait peur enfant, donc ce qui a fait peur à tout le monde, tu vois, ou même aujourd'hui, mais les grands mythes, les vampires. Moi, j'aime pas les films de vampires, ça me fait peur.
Wenn ich eine Idee für einen Krimi suche, suche ich nach dem, wovor ich als Kind Angst hatte. Denn es ist das, wovor alle Angst haben. Die großen Mythen und die Vampire. Ich mag keine Vampirfilme, weil ich Angst davor habe. Daher macht sich mein Sohn über mich lustig. Er sagt, aber du schreibst doch Krimis. Der Film ist sowieso verboten, denn er ist erst ab 16 Jahren freigegeben. Er weiß genau, über 12 Jahren Altersgrenze darf er sie mir nicht zeigen. Unter 12 bin ich einverstanden, obwohl mir manchmal trotzdem die Muffe geht.
Alors mon fils, il se fout de la gueule, il me dit, mais t'écris des polars, maman. Je dis, oui, mais... Il me dit, mais c'est... il est interdit au moins de 10 ans, ce film. Tu peux bien le regarder quand même. Alors, je dis, bon, moins de 10 ans, mais alors, il sait, hein. Moins de 12, il me les montre pas. Moins de 10, j'accepte. C'est tout. Et encore, j'arrive à avoir la trouille.
Aus dem Spagat zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und naivem Kinderglauben hat Fred Vargas auch ihre zwei Hauptfiguren entwickelt. Den intuitiven Kommissar Adamsberg und seinen rationalen Gegenspieler Danglars. Das geniale Superhirn, dem einfach alles zufällt, und der fleißige Assistent, der seinem Kommissar gerade mal so beim Denken zuschauen darf. Ein klassisches Ermittlerteam auf den Spuren von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Dann allerdings stellt Fred Vargas die Rollenklischees völlig auf den Kopf. Denn von Ängsten geplagt ist ausgerechnet der wissenschaftsgläubige Danglars. Und verscheuchen kann die Ängste nur Kommissar Adamsberg. Indem er Danglars eine Geschichte erzählt, nimmt er ihm die Angst vom Fliegen.
Danglars fühlte, wie er zunehmend an Boden verlor und eine unabwendbare Kraft ihn zu dieser Boeing mit den von starren, verstopften Triebwerken drängte. Auf dem Flur hielt ihn Adamsberg zurück. »Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte er. »Ich werde den Faden schon halten. Ich mache das sehr gut.« »Welchen Faden?« »Den Faden, an dem das Flugzeug hängt«, erklärte Adamsberg und drückte Daumen und Zeigefinger zusammen. Adamsberg nickte, um sein Versprechen zu besiegeln, und entfernte sich. Danglars fragte sich, ob der Kommissar sich über ihn lustig machte. Aber er schien ernst, als dächte er wirklich, dass er die Fäden von Flugzeugen hielte und ihren Abflug so verhinderte. Danglars fasste nach der Trottel an seiner Mütze, die seit dieser Nacht ein tröstlicher Anhaltspunkt geworden war. Und merkwürdigerweise konnte ihn der Gedanke an diesen Faden und an Adamsberg, der ihn hielt, ein wenig beruhigen.
Schon äußerlich sind die Ermittler Gegenspieler. Der eine, Adamsberg, ist anziehend, zierlich und eher drahtig. Der andere ist unattraktiv, schwammig und versoffen und hat einen dicken Hintern. Den einen finden die Frauen abstoßend, den anderen lieben sie. Angefangen bei der deutschen Lektorin Waltraud Schwarze und der französischen Verlegerin Viviane Amy.
Er sieht ungewöhnlich aus. Ja, ich meine, nicht umsonst hat er so viele Frauengeschichten. Ja? Sie müssen ja wohl einen Grund haben. Ne? Und da sieht der Danglars ja nun wirklich nicht besonders attraktiv aus. Er ist fett, er ist schwabbelig, ohne großes Profil. Ich glaube, wenig Haare hat er auch. Also nicht schön.
Le charme invraisemblable d'Adamsberg, c'est qu'il est bien dans toutes les situations. Le social est pour lui quelque chose qui n'existe pas, mais qui n'a aucun intérêt et auquel il ne se réfère, ni se soumet.
Der unglaubliche Charme von Adamsberg ist, dass er sich in jeder Situation wohlfühlt. Das Gesellschaftliche interessiert ihn nicht. Es gibt bei ihm eine große Freiheit, während Danglars feststeckt in seiner Bildung, seinem Wissen, seinen Ängsten und seinem Alkohol. Und auf der anderen Seite gibt es Adamsberg, der so luftig ist, während Danglars sehr geerdet ist. Adamsberg schwebt. Und ich glaube, Fred Vargas ist sehr genervt, weil sie gerne so wäre wie er.
Il a un côté très aérien, qui n'est pas Danglars, c'est quand même, il est très posé au sol. Adamsberg, c'est là, voilà, il flotte. Et donc, je crois qu'il l'énerve beaucoup, parce qu'elle aimerait beaucoup être comme lui.
Was die Autorin vehement bestreitet. Der Grund ihrer Abneigung ist ein anderer. Adamsberg ist als Polizist so gut geworden, dass er die Fälle nachtwandlerisch rein intuitiv lösen kann, sozusagen aus seinem Sessel heraus. Das habe ihm menschlich nicht gut getan, meint Fred Vargas. Er brauche dringend Bodenhaftung.
Adamsberg hat peur de la mort, il peut mourir du jour au lendemain, parce qu'il revivra.
Adamsberg hat keine Angst vor dem Tod. Selbst wenn er von heute auf morgen stürbe, er würde doch wieder auferstehen. Es gibt in ihm eine egoistische Seite, eine Gleichgültigkeit gegen sich und die anderen, die ihm jede Angst nimmt. Er schwebt über allem. Deshalb hatte ich beschlossen, ihn in die Scheiße reinzureiten, denn er fing an, mir auf die Nerven zu gehen. Ich dachte, wenn es so weitergeht, wird er sich zum Helden aufplustern im Stile von »Keine Panik, ich löse sowieso alle Fälle«. Dieses Magische fing an, mich zu ärgern, und ich habe mir gesagt, jetzt wird er in die Angst hinabstürzen. Er wird gezwungen sein, die anderen wahrzunehmen.
Im vorletzten Roman, Sous les vents de Neptune, hat die Autorin ihre Drohung wahrgemacht. Sie hat ihrem Hauptkommissar Adamsberg gleich einen Mord angehängt. Nur einer kann ihm helfen, sein ewig unterschätzter Assistent Danglars. Der darf zum ersten Mal alleine ermitteln und mausert sich zur gleichwertigen Hauptfigur. In ihrem im Frühjahr auch bei uns erschienenen neuen Roman Dans les bois éternels geht Fred Vargas sogar einen Schritt weiter. Sie macht das komplette Team zum Helden. Da wäre Véranc, der ausschließlich in Alexandrinern spricht, oder aber die gewaltige Retancourt, die sich schützend vor ihren magersüchtigen Kollegen Estaler stellt. Und natürlich Danglars, der sich mittlerweile für seinen Suff einen Weinkeller im Kommissariat eingerichtet hat. Selbst die Katze Laboule, die eigentlich nur faul auf dem Kopierer herumliegt und sich wie ein Waschlappen durch die Gegend tragen lässt, hat ihre Sternstunde. Sie wandert 38 Kilometer, um ihre Lieblingskommissarin zu retten. Auch wenn sich viele französische Leser über die sage und schreibe 38 Kilometer echauffiert haben, Fred Vargas glaubt an Wunder. Sie weiß, dass das kleinste Wesen zu allergrößtem in der Lage ist. Denn wo es den Albtraum gibt, gibt es auch den Zauber. Und eine kleine Katze, die Marathon läuft.
Das ist die Limite des Prozess der Naivität, du weißt? Donc dire, mais on y croit quand même en avance, ça fait cucu la praline, faut bien dire, hein, tu vois. Ça fait moins intelligent que tout est foutu, l'être humain est une vraie saloperie. C'est ça qui me fout en l'air, moi, dans la vie, tu vois. Parce que je m'aperçois que c'est pas vrai. Donc je lutte pour que ça le devienne, c'est con, hein. Il y a un effort vers ça, hein, dans les livres, c'est sûr.
Wenn man an die Dinge und die Menschen glaubt, wird man gleich als naives Landei abgestempelt. Sagst du aber, der Mensch ist völlig versaut, hält man dich für besonders klug. Was mich aber im Leben immer wieder umhaut, ist mein Glaube, dass der Mensch am Ende doch gut ist. Denn ich merke, dass es nicht so ist. Und ich kämpfe dafür, dass es so wird. Bescheuert, nicht wahr? Aber in allen meinen Büchern strebe ich danach. Es ist wie bei Tolkiens Herr der Ringe. Wenn es nicht wenigstens einen gäbe, der mit Freunden versucht, nach Mordor zu gelangen, um den Ring der Macht zu zerstören, dann gäbe es keine Hoffnung mehr. Und wir könnten uns gleich schlafen legen. Dann lohnte es sich aber auch nicht mehr weiterzuleben.
C'est comme dans la quête du Seigneur des Anneaux. Il n'y en a pas un avec des copains qui essayent de rentrer dans les territoires du Mordor pour aller détruire ce foutu anneau du pouvoir. Et ben alors, il n'y a pas d'espoir. Bon, alors on se couche. Mais dans ce cas-là, c'est plus la peine de vivre.
Das Gute besiegt das Böse, oder nicht? Über die französische Krimi-Autorin Fred Vargas. Ein Feature von Rebecca Partouche. Es sprachen Renate Fuhrmann, Eleanor Holder, Frauke Pohlmann, Ruth Schiefenbusch, Jörg Löw und Hendrik Stickern. Tonotechnik Karl-Heinz Stevens und Gabi Treichel. Redaktion und Regie Thomas Zenke. Deutschlandfunk 2006.